Ja, heute Nachmittag geht es dann um Anwendung, Praxis, gesellschaftliche Diskussion, Politik, konkrete Entscheidungen. Natürlich auch darum, was wir als Christen in diesem Zusammenhang machen können oder was wir vielleicht dann auch nicht machen sollten. Ich werde erst einmal beginnen mit dem Hauptthema der Klimaerwärmung, weil das ja bei der ökologischen Diskussion momentan im Mittelpunkt steht. Dabei müssen wir ganz deutlich vor Augen haben, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, dass ja ökologische Diskussion sich nicht nur auf Klimaerwärmung konzentriert. Das ist ja nur das Thema, was momentan sehr stark im Vordergrund steht. Wer jetzt etwas länger zurückdenkt, der weiß, dass noch vor ein paar Jahren beispielsweise das Thema Atomkraft dann im Mittelpunkt stand. Und das war jetzt nicht wegen Klimaerwärmung, das waren dann ganz andere Zusammenhänge. Oder dann ging es um Ressourceneinsparung, also das heißt beispielsweise Wasserverbrauch reduzieren. Oder dann ging es um Schadstoffe oder um den Regenwald roden oder um viele andere Sachen mehr. Oder eben den Verbrauch von Plastik oder die Anreicherung des Grundwassers mit Pestiziden oder viele andere Sachen mehr. Also Ökologie ist durchaus umfangreicher als jetzt nur die Frage der Klimaerwärmung. Die ist gerade in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund getreten, aber ist nicht die einzige Frage, die bei Ökologie eine Rolle spielt. Aber Klimaerwärmung ist wahrscheinlich uns vollkommen klar, ist jetzt so eines der ganz besonders herausragenden Themen. Wer sich etwas mehr damit beschäftigt und man etwas länger zurückschaut, der wird sich möglicherweise auch daran erinnern, dass noch in den 1980er Jahren viele Klimaforscher von einer bald anbrechenden Eiszeit gewarnt haben. Ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere daran erinnert. Und da denkt man sich, ja, wie kommt denn das? Also von der nächsten Eiszeit plötzlich zur Klimaerwärmung, wie kommt das? Ja, der Hintergrund war, dass Klimaforscher schon seit langem wissen, dass das Klima auf der Erde in großen Zyklen verläuft. Das heißt, es gibt immer wieder Warmzeiten und Kaltzeiten, die einander ablösen. Faktoren dafür gibt es zahlreiche. Manche von denen kennt man bis heute auch nicht. Also manches hat mit Sonnenaktivität zu tun. Es gibt auch andere große Zyklen, die da eine Rolle spielen. Auf jeden Fall erwartete man, dass jetzt das Klima sich langfristig wieder abkühlen müsste. Und entsprechend dieser großen Zyklen, die Klimaforscher berechnet haben, war das auch durchaus zutreffend. Allerdings können eben solche Zyklen auch durch andere Faktoren eingeschränkt oder zeitlich ausgesetzt werden. Und so hat man dann ab dem Ende des 20. Jahrhunderts hat man dann stärker ins Augenmerk gefasst, dass es vielleicht doch eine Klimaerwärmung gibt. Allerdings, hier muss man auch vor Augen haben, Klimaforscher sagen, dass die Eiszeit nach ihren Berechnungen nach wie vor der Tür steht. Das, was jetzt mit Klimaerwärmung kommt, wäre demnach höchstens eine kürzere Episode. Also kürzere Episode heißt vielleicht so 200 Jahre, nicht? Also jetzt schon ein bisschen länger. Aber dass langfristig gesehen dann schon wieder eine nächste Eiszeit zu erwarten wäre. Also Klima verändert sich, auch das ist gut, dass wir das im Kopf behalten. Wir werden ja gleich nochmal darüber sprechen, wo sind die Ursachen für mögliche Klimaerwärmung. Jetzt kann man feststellen durch verschiedene Klimastudien, dass in den letzten, man sagte ungefähr 200 Jahren, tendenziell ein gewisser Anstieg des Klimas zu beobachten ist. Der ist nicht so, dass der Mensch ihn direkt spüren kann. Deshalb, die Medien greifen sowas manchmal auf. Ich meine zum Beispiel der Sommer 2019, der war ziemlich warm. Und da war dann ja die Klimadiskussion auch jede Woche in den Medien. Und dann wurde gesagt, ja siehst du, da gab es niedrige Stände am Rhein. Nicht? Da sagt man, siehst du, das ist jetzt die Klimaerwärmung. Und das ist dann allerdings irreführend. Hier wird, um die Klimaerwärmung in den Vordergrund zu spielen, werden Klimaphänomene benutzt, von denen aber kein ernstzunehmender Klimawissenschaftler wirklich sagen kann, ob das was mit der Klimaerwärmung zu tun hat. Weil ja vollkommen klar ist, warme und kalte Sommer, selbst über mehrere Jahre hinweg Trockenheiten oder so, das gab es immer. Klimaforscher würden, wenn sie ernsthaft sind, nur sagen, solche Klimaphänomene tauchen häufiger auf. Aber ob dieser Sommer, der warm ist, jetzt wirklich ein Ergebnis der Klimaerwärmung ist, weiß keiner so genau. Und es geht ja hier um Erwärmung von meinetwegen einem Grad in 20 Jahren. Und ein Grad spürt man im Normalfall als Durchschnittstemperatur nicht. Also das heißt, es geht nicht um die gespürte. Also wenn jetzt einer sagt, ja, ich erinnere mich, früher waren die Sommer immer wärmer oder kälter. Das ist da irrelevant. Diese Messungen, die man macht, die sind statistisch und die sind nicht unbedingt das, was der Mensch von sich aus empfindet. Aber da man ja Menschen das Problem der Klimaerwärmung vermitteln will, nimmt man gerne auch irgendwelche Klimaextreme oder wie jetzt im letzten Jahr die Überschwemmungen da im Mittel, also in Deutschland, da nimmt man das gerne und sagt, siehst du, da ist die Klimaerwärmung, aber eben das ist unseriös, weil kein Mensch kann wirklich sagen, wie das damit zu tun hat, weil Überschwemmungen, wie gesagt, gab es immer, wird es immer geben, egal ob mit Klimaerwärmung oder ohne, weil Natur so funktioniert. Es geht hier nur um Tendenzen und das ist natürlich durchaus relevant, diese Tendenzen, aber das sollte uns dafür hüten, das zu sehr festzulegen. Also was ist da der Hintergrund der Überlegung der momentanen Klimaerwärmung? Man kann die also messen. Und die ist tatsächlich statistisch auch erkennbar. Und jetzt ist die Haupterklärung, die man momentan vertritt, die auch nicht von der Hand zu weisen ist, dass die meiste, also unser ganzes Klima ist ein sehr komplexes System, von ganz vielen Faktoren abhängig. Die Energie, die wir auf der Erde haben, ist in allererster Linie die Energie, die durch die Sonneneinstrahlung kommt. Also das heißt, die Temperatur, die wir in der Atmosphäre haben, ist durch Sonneneinstrahlung. Ihr wisst ja auch, oder wissen ja auch, dass der Kosmos um uns herum, das Universum, ist ja absolut kalt, sehr, sehr, sehr kalt. Und wir sind in einem Schutzschirm um die Erde herum, das ist die Atmosphäre, die Stratosphäre und so weiter. Und die schützt uns vor dem vollkommenen Erkalten. Also würden wir die Sonne ausstellen, wir würden hier alle innerhalb kürzester Zeit einfrieren, alles würde einfrieren, wir würden alle sterben, würde gar nicht funktionieren. Nur, weil wir jeden Tag immense Energiestrahlungen haben von der Sonne, die hier auf der Erde auftritt, deshalb können wir überhaupt leben, dadurch wachsen Pflanzen, dadurch ist es einigermaßen erträglich, so hier auf der Erde. Jetzt ist es so, die Sonne strahlt also mit ungeheurer Energie auf die Erde ein. Der größte Teil dieser Energie wird reflektiert und dann wieder ins Universum abgegeben. Also das heißt, das spiegelt sich, jetzt spiegelt sich das unterschiedlich. Das wissen wir ja auch, Flächen, die relativ hell sind, reflektieren sehr viel Wärmestrahlung und werden selbst nicht warm. Dunkle Flächen nehmen mehr Wärmestrahlung auf und erwärmen sich dadurch. Die Wärmestrahlung, die wieder ins Weltall zurückgeht, geht ja wieder durch die Atmosphäre und Stratosphäre. Wenn diese Wärmestrahlung jetzt aber auf Kohlenstoffatome stößt, dann fangen diese Kohlenstoffatome an zu schwingen und dadurch selbst warm zu werden. CO2 ist ja Kohlenstoff mit Sauerstoff verbunden. Also das heißt, wir haben in der Luft jetzt deutliche höhere Konzentration von Kohlenstoffatomen, die da sind. Die sind meistens nicht in den hohen Sphären, weil Kohlenstoff ja schwerer ist, also mehr in den unteren Ebenen der Luft. Aber dann wird jetzt die Wärmestrahlung reflektiert. Die Wärmestrahlung, die vorher in größerer Menge in den Weltraum gegangen ist, trifft jetzt auf das CO2. Das CO2 erwärmt sich und erwärmt dadurch die Luft, die um sie herum ist. So die Theorie. Und prinzipiell ist das durchaus nachvollziehbar, funktioniert auch so. Allerdings sind hier ein paar Faktoren, die man eigentlich zusätzlich beachten sollte, da ausgeklammert. Also ein wichtiger Faktor ist, dass wir uns die Gedanken machen müssen natürlich, woher kommt das CO2, das jetzt diese Auswirkungen hat. Wir müssen uns auch klar machen, dass CO2 kein Gift ist. Also manche Leute heute haben schon fast Angst vor CO2. Dabei merken wir in diesem super Zyklus, den Gott gebaut hat von Sauerstoff und Kohlendioxid, das funktioniert ja hervorragend. Da können wir froh darüber sein. Also ohne CO2 in der Luft würden wir auch sterben und die Pflanzen würden sterben und so, das würde gar nicht gehen. Also CO2 ist absolut notwendig für diesen Kreislauf. Jetzt geht es ja nur darum, dass vielleicht zu viel CO2 da ist, aus dem, was wir gerne haben wollen, gesehen. Und da muss man sagen, das CO2 kommt aus verschiedenen Quellen. Also einmal ist das schon seit eh und je in der Luft, eine gewisse Konzentration. Dann gibt es natürliche CO2-Quellen und das sind welche, die das durchaus im großen Maße ausstoßen. Also das sind zum Beispiel Vulkanausbrüche, Waldbrände oder so etwas, die es auch seit eh und je gegeben hat. 2019 beispielsweise, als die große Klimadiskussion war, gab es wochenlange Waldbrände in Australien. Das kommt immer wieder vor, kam auch immer wieder vor, weil einfach in warmen Gegenden, irgendwann ist es so trocken und dann entzündet sich das und dann brennt es und dann wächst es wieder auf. Auf jeden Fall in diesen Waldbränden in Australien ist allein in den Waldbränden mehr CO2 emittiert worden, als die australische Wirtschaft im ganzen Jahr verbraucht und die Privathaushalte zusammen. Das heißt, auch da müssen wir sehen, das sind durchaus nennenswerte Abgaben von CO2 in die Luft, auf die der Mensch nur sehr bedingt oder gar keinen Einfluss hat. Dasselbe gilt dann eben für Vulkanausbrüche und Ähnliches. Der größte Faktor von CO2 in der Luft ist das Meer. Das Meer gibt jedes Jahr riesige Mengen CO2 in die Atmosphäre ab. Allerdings ist das Meer offensichtlich ein geschlossener Zyklus. Das heißt, das Meer nimmt CO2 auf und gibt es wieder ab. Also das heißt, das ist so ein regelmäßiger Kreislauf zwischen dem Meer. Das heißt, wenn das Meer einigermaßen gesund ist, nimmt es etwa ähnlich viel CO2 auf, wie es dann abgibt. Also aber auch da sind dann eben Faktoren, wo dann CO2 abgegeben wird. Dann ist natürlich klar, was wir alle kennen, Lebewesen geben CO2 ab. Und zwar alle Lebewesen, also alle Tiere und Menschen geben CO2 ab. Und das war natürlich auch schon immer so. Und dann gibt es das CO2, was der Mensch abgibt. Und das ist in erster Linie in den letzten 200 Jahren durch die Industrialisierung. Also das heißt, bis vor 200 Jahren ist die gesamte Wirtschaft in erster Linie so gelaufen, dass man mit Muskelkraft gearbeitet hat oder mit den direkten Naturkräften. Das heißt insbesondere Wind und Wasser. Deshalb Mühlen, wenn man Eisenverarbeitung gehabt hat, das war fast immer ein Flussläufen, weil man regelmäßig braucht man Unterstützung für Eisenverhüttung und so weiter. Mühlen wurden da gebaut, um dann Getreide zu mahlen und Ähnliches. Also da hat man diese Naturkräfte benutzt. Aber das meiste war Muskelkraft von Menschen und von Tieren. Und vor 200 Jahren hat sich das erste Mal verändert, dass man Energie frei verfügbar an dem Ort hat, an dem man sie benutzen will. Und dann konnten plötzlich Fabriken irgendwo gebaut werden. Man konnte auch viel intensivere Energienutzung betreiben. Und am Anfang war das fast ausschließlich die Kohle. Man hatte ja Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, entwickelten sich dann die Dampfmaschinen immer effektiver. Und Dampfmaschinen wurden für alles eingesetzt. In der Landwirtschaft wurde damit geerntet, gepflügt. Die Eisenbahn hat sich etabliert. Schiffe wurden mit Dampf betrieben und so weiter und so weiter. Also das war so der erste Anfang der industriellen Revolution, die ohne Kohleverbrennung und ohne Dampfmaschine gar nicht möglich war. Hier wurde dann durch die Verbrennung sehr, sehr große Mengen CO2, wie das vorher gar nicht so möglich war, in die Atmosphäre abgegeben. Das Ganze hat sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts verändert. Dann wurde die Kohle etwas in den Hintergrund, dann kam eben das Erdöl. Ja, und dann noch etwas später kam das Erdgas. Aber alles fossile Energieträger, die bei ihrer Verbrennung CO2 in die Atmosphäre abgeben. Und das eben in sehr großen Mengen. Und das ist ja auch heute unsere Wirtschaft, unser Privatleben ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass wir fossile Energieträger nutzen, die bei ihrem Einsatz dann eben viel CO2 abgeben, sodass das ständig steigt. Und dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Menge des von den Menschen zusätzlich CO2 abgegebenen zum Klimaerwärmen, ist durchaus sehr gut belegt und auch sehr wahrscheinlich. Also dass der Mensch dabei eine Rolle spielt. Und jetzt muss man aber auch darauf achten, dass bei der Klimaerwärmung das CO2, auf das man sich sehr stark konzentriert, nur ein Faktor ist und das, was man mit Sicherheit weiß, gar nicht einmal der wichtigste. Nur man hat sich aus verschiedenen Gründen, politischen Gründen, wirtschaftlichen Gründen und so weiter, darauf konzentriert, weil man den meint, am stärksten beeinflussen zu können und weil auch bestimmte Wirtschaftszweige dadurch wieder richtig gut verdienen, wenn alles umgestellt werden muss, alles erneuert werden muss auf CO2-neutral, hat man immense Quellen, wieder Einnahmequellen. Und man hat gerne irgendwelche Projekte, die man direkt in der Hand hat. Beispielsweise sind bestimmte andere Gase wie Methan viel, viel stärker beteiligt an Klimaerwärmung und andere Gase auch. Also das heißt, CO2 ist eher eines der Gase, die von ihrem Aufbau her weniger Klimaerwärmung bringen. Das, was noch viel mehr Klimaerwärmung bringt, ist Wasserdampf. Darüber redet aber so gut wie keiner. Aber Wasserdampf ist viel, viel wichtiger. Jetzt fragt man sich ja so, ein bisschen Wasserdampf hier aus meinem Teekessel? Nein, nein, nicht aus dem Teekessel. 2/3 der Erdoberfläche sind von Meer bedeckt. Und das heißt, das Wasser, was da aufsteigt, das hat immens viel mehr Auswirkungen auf Klimaerwärmung als alles CO2, was wir als Menschen ausstoßen. Natürlich sagen jetzt Klimaforscher, ja, das können wir aber weniger verändern. Stimmt auch nicht ganz. Auch da gibt es dann Versuche. Zum Beispiel hat man Versuche gemacht mit der künstlichen Erzeugung von Wolken. Also warum? Warum wird da viel Wasserdampf steigt aus, das ganze Wasser, also alles, was bei uns abregnet, muss ja irgendwann mal durchs Meer kondensiert sein, also aufgestiegen sein, verdunstet sein, dann kondensiert sein und dann regnet es bei uns wieder ab. Und jetzt ist es aber so, das Meer ist meistens relativ dunkel. Dadurch wird viel Energie von der Sonne aufgenommen. Wenn man jetzt es schaffen könnte, dass wir mehr Bewölkung hätten, dann wäre weniger Energie würde aufs Meer auftreffen, weniger würde verdunsten und die Klimaerwärmung würde deutlich sinken. Stärker als durch die Einsparung von CO2. Also das heißt, hätte man eine Technik zur Erzeugung von künstlichen Wolken, gar nicht mal bei uns, wir können weiter Sonnenschein haben, aber über den großen Meeren der Welt, würde man damit die Klimaerwärmung deutlich stoppen, viel mehr als durch alles andere. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man Gischt erzeugt. Also Gischt ist ja, das spritzt dann und das schäumt dann das Wasser und dadurch wird es ja hell und das Helle reflektiert. Also wird weniger Wärmeenergie aufgenommen, also verdunstet weniger, also gibt es weniger Klimaerwärmung. Und wie gesagt, diese Wasserverdunstung ist viel, viel wichtiger für die Klimaerwärmung als die CO2-Abgabe. Was nicht heißt, dass CO2 unwichtig sei, sondern nur, wenn wir darauf schauen, merken wir manchmal, der Vereinfachung der Medien oder sonst was halber, werden dann einige wenige Faktoren genannt und dann wird alles darauf gelegt und Leute meinen, jetzt wenn wir das eingespart haben, dann haben wir das große Problem gelöst. Und das ist eben nur sehr eingeschränkt der Fall. Also wenn wir uns mit dem Problem der Klimaerwärmung beschäftigen, müssen wir als erstes wahrnehmen, ja, es gibt deutliche Hinweise auf eine von Menschen beeinflusste Erwärmung des Klimas, aber es gibt andere Faktoren, die wir nicht aus dem Blick verlieren sollten, die deutlich wichtiger sind, was auch wissenschaftlich gar nicht umstritten ist. Also was ich euch jetzt sage, das ist kein irgendwie Geheimnis aus dem Hinterhof oder so. Das könnt ihr in allen seriösen Sachen nachlesen, wo es um Klimaerwärmung geht und über wie die Temperatur in der Luft steigt und so. Also das ist keine Geheimsache, nur eine, die relativ wenig, was weiß ich, aus welchem Grund auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ein zweiter Aspekt, den wir dabei beachten sollten, ist, dass eben Klimaerwärmung nicht nur von den Gasen in der Luft abhängig ist, sondern, wie ich gerade schon erwähnt habe, von Faktoren, die der Mensch grundsätzlich gar nicht in der Hand hat. Also ich habe ja von gewissen Klimazyklen geredet. Diese Klimazyklen, also es kommt ja ganz darauf an, wo wir die jetzt vom Alter der Erde verorten, also ob wir sagen junge Erde, alte Erde oder so, darüber möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, aber wenn wir einmal sehen, was Klimaforscher sagen, dann wisst ihr wahrscheinlich, man geht davon aus, dass es in Europa früher eine Eiszeit gegeben hat. Reste dieser Eiszeit lassen sich ja sogar finden, sogenannte Endmoränen. Also dass du plötzlich Gestein findest von Gletschern, die von Skandinavien bis nach Mitteldeutschland gegangen sind. Und jetzt können wir natürlich sagen, wann die waren. Also wenn wir von der jungen Erde ausgehen, dann ist das noch gar nicht so lange her, erst ein paar tausend Jahre. Wenn man jetzt von der alten Erde ausgeht, dann ist es manchmal länger her. Aber man geht davon aus, dass bei der letzten Eiszeit die gesamte Nordsee zugefroren war. Dass es riesige Gletscher in Skandinavien gab, deren Auswüchse eben bis nach Mitteldeutschland gegangen sind, also weit über Hamburg hinaus, noch Richtung Süden. Und dann merken wir natürlich, seit diesem Zeitpunkt gab es eine immense Klimaerwärmung. Da reden wir nicht von 1-2 Grad, sondern da reden wir von ganz, ganz vielen Grad Veränderung. Was uns jetzt deutlich vor Augen führen sollte, eine Klimaerwärmung auf der Erde gab es schon immer wieder, was auch jeder Klimaforscher sofort zugeben wird, und zwar noch Klimaerwärmung in viel größerem Maße. Allerdings werden Leute dann sagen, ja, die ist aber verteilter über mehrere Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg stattgefunden, hat nicht so plötzlich stattgefunden wie jetzt. Also im Gesamten viel größere Klimasprünge gab es da, aber eben kontinuierlich langsamer verteilt. Andere Klimaforscher werden sofort sagen, ja, das stimmt auch nicht ganz. Denn eine These, die man heute hat, Zufall oder nicht, da sagt man, das Aussterben der Dinosaurier habe auch mit einer großen Klimaerwärmung zu tun gehabt, weil die Lebensform sich ganz verändert hat und diese Dinosaurier sich nicht so gut anpassen konnten an neue Klimaverhältnisse und deshalb umgekommen sind. Eine weitere These zum Aussterben der großen Dinosaurier, was dann sein könnte, dass durchaus auch in der Vergangenheit viele Tiere gestorben sind aufgrund großer Klimaveränderungen. Also selbst in historischer Zeit können wir sagen, gab es durchaus nennenswerte Klimaveränderungen. So reden manche von einem Zwischenklima hoch im Hochmittelalter. Also das heißt so im das Jahr 1000, 1100, 1200 herum. Danach gab es dann wieder eine Abkühlung und dann wieder eine Auferwärmung. Also jetzt nur mal die letzten 1000 Jahre. Und vielleicht haben einige schon davon gehört, dass wir sagen können, dass in dem Hochmittelalter es schon mal eine deutliche Warmzeit gegeben hat. Da wird dann beispielsweise davon berichtet, dass selbst in Norddeutschland man Wein angebaut hat. Oder das, was auch archäologisch belegbar ist, dass die Wikinger, und die haben einen Seeweg nach Nordamerika gefunden, und zwar über Grönland. Die deshalb auch Grönland genannt haben, weil das ja Grönland heißt eigentlich Grünland. Wobei, so grün ist es da ja heute gar nicht, wird es aber bei Klimaerwärmung vielleicht wieder werden. Die Wikinger haben ihre Fahrten nach Nordamerika aufgegeben, weil das Klima wieder kälter geworden ist, also ab 1200. Weil dann konnten sie nicht mehr da so gut übers Meer rüber, es ist zu kalt geworden für sie. Aber in dieser Zeit gab es eine deutliche Klimaerwärmung. Wir wissen das auch aus anderen Quellen der damaligen Zeit, dass manche Flüsse sind über Jahre hinweg ausgetrocknet und so. Also das heißt, wir hatten da schon eine, und diese Klimaerwärmung, so um das Jahrtausend herum, war definitiv nicht durch menschlichen Einfluss verursacht. Also was ich damit einfach sagen will, wir haben auch natürliche Prozesse, auf die der Mensch nur ganz bedingt oder gar keinen Einfluss hat. Also es gibt Klimaschwankungen, einige Faktoren kennt man, ich sage ja Sonnenaktivität und so, hängt damit zusammen, aber auch noch größere Zyklen. Also warum sage ich das? Ich sage damit nicht, der Mensch soll seine Verantwortung für das, was er tut, nicht ernst nehmen. Sondern ich sage nur, wir sollten auch nicht größenwahnsinnig werden, indem wir meinen, wir hätten jetzt das gesamte Klima in der Hand. Also das ist ja immer wieder die Gefahr eines Menschen oder des modernen Menschen, der meint, er könne alles regeln. Also er könne das Verlauf der Welt und so. Und da merken wir immer, da scheitert er immer, der Mensch. Und auch hier sollten wir darauf achten, Verantwortung übernehmen, was wir können, wie weit wir können. Und immer anerkennen, dass die großen Systeme außerhalb unserer Zukunft, also außer unserer Zugriffsmöglichkeiten liegen, dass das eben alleine bei Gott zu finden ist. Also hier, es gibt natürliche Klimaschwankungen, es gibt verschiedene Faktoren, die auf das Klima Einfluss nehmen. Auch ein weiterer Punkt, wenn wir über das Klima reden, ist eine Klimaerwärmung. Wir müssten eigentlich konkret eher von einem Klimawandel sprechen, sagen manche ja auch, führt nicht dazu, dass flächendeckend alle dabei Schaden nehmen. Also auch das ist etwas, was mir in der öffentlichen Diskussion manchmal etwas fehlt. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, und zwar allgemein anerkannte Untersuchungen, die davon reden, dass ein Klimawandel in manchen Teilen der Welt deutliche Vorteile bringen wird. Zum Beispiel die bisher vertretene Klimamodelle der UNO sagen, dass bei einem zunehmenden Klimawandel weite Teile Nordafrikas grüner werden, weil es dann da wesentlich mehr Niederschläge geben wird. Das war schon einmal so. Es gibt dann auch Klimaarchäologen. Also das heißt, die sind mit Ausgrabungen beschäftigt und die versuchen zu analysieren, was die Ausgrabung über das jeweilige Klima sagt. Und Klimaarchäologen haben überall in Nordafrika Flussbetten gefunden von Flüssen, die es da früher gegeben hat, so etwa 2000 vor Christus. Das heißt, 2000 vor Christus war ganz Nordafrika viel, viel grüner, viel, viel mehr besiedelt, weil man Landwirtschaft da betreiben konnte. Und es gab dann in den letzten 4000 Jahren eine deutliche Klimaveränderung, die dazu geführt hat, dass ganz viel ausgetrocknet ist. Und jetzt sagen diese Klimamodelle, wenn der Klimawandel kommt, werden weite Teile des nördlichen Afrikas mehr Regen bekommen, mehr Wachstum haben, also es geht ihnen dabei besser. Jetzt sage ich damit nicht, dass Klimaerwärmung prinzipiell nur gut ist, sondern ich weise nur darauf hin, dass ich es nicht ganz seriös empfinde, wenn man bei einem Klimawandel lediglich das Ende der Welt vor Augen malt, sich einzig und allein auf die negativen Auswirkungen konzentriert, aber alles, was dann möglicherweise auch positive Nebenwirkungen sind, einfach vollkommen außer Acht lässt. Denn das erweckt ja bei jedem Bürger dann die Sache, es kommt die Apokalypse, das nahe Weltende, jetzt müssen wir alles unternehmen, dass das nicht kommt. Aber ohne genau zu wissen, wo sind die Vor- und Nachteile. Ich meine, überhaupt, hat jemand mal einen Artikel gelesen über die Vorteile der Klimaerwärmung? Also ich habe bisher so gut wie nie irgendwo eingelesen. Ab und zu gibt es das mal, nicht? Ja, aber man muss schon danach suchen. In den meisten Fällen gibt es ziemlich selten, wenn man es ernst nimmt. Wobei alleine für Deutschland, wenn wir gar nicht mal weit gehen, müssten wir sagen, es gäbe ja Vorteile. Also ich meine, rein egoistisch gesehen könnte man sagen, vielleicht würden nicht mehr so viele Leute irgendwie zum Urlaub in den Süden fahren, weil sie sagen, ach, ist in Deutschland auch angenehmes Klima, wenn es plötzlich bei uns ist wie in Italien. Oder? Das ist ein weiterer wichtiger Faktor. Gerade wenn wir über Ökologie sprechen, geht es ja auch um Verfeuerung von fossilen Energieträgern. Und hier alleine gibt es Berechnungen, wenn du nur ein Grad weniger heizt, immense Einsparung an, weniger Ressourcenverbrauch, weniger CO2-Emissionen. Das heißt, durch eine Klimaerwärmung verbrauchen wir normalerweise auch weniger Ressourcen. Und das ist jetzt nicht nur das Heizöl, das ist das Gas, die Schwimmbäder, alles Mögliche. Wir brauchen auch weniger Ressourcen, weil du musst nicht mehr so häufig streuen. Dadurch gibt es weniger Versalzung des Bodens, dadurch gibt es auch weniger Unfälle und auch weniger Verkehrstote. Denn wir wissen, mit wesentlich Verkehrstote gibt es viel, viel mehr, wenn es vereiste Straßen gibt, wenn es viel Schnee gibt auf den Straßen und so weiter. Also jetzt nenne ich nur so ein paar Sachen. Und das sind durchaus Sachen, die naheliegend sind. Oder es gibt ganz deutliche Berechnungen schon jetzt, dass man mit einem Klimawandel weite Teile in Russland oder auch in Kanada landwirtschaftlich nutzen kann, weil eben das Klima ein bisschen wärmer ist, ein paar Grad, und man jetzt dort Getreide zum Beispiel anbauen kann, was bisher nicht möglich ist. Also das heißt, der Gürtel um die Erde herum, den man landwirtschaftlich nutzen kann, verlagert sich etwas Richtung Norden. Natürlich, jetzt kann man sagen, okay, die Leute, die weiter im Süden sind, haben plötzlich weniger Regen, zu heiß. Die, die etwas nördlich sind, profitieren davon, weil jetzt sind plötzlich da landwirtschaftliche Flächen, die man neu nutzen kann. Aber hier würde ich sagen, dann musste man zumindest auch da diese Sachen nennen, sich auseinandersetzen, Pro und Contra abwägen als einen wichtigen Punkt und nicht nur den Eindruck erwecken, da gibt es ausschließlich negative Auswirkungen. Diese negativen Auswirkungen sind ja nicht nur, dass man sagt, es gibt jetzt an bestimmten Stellen zu wenig Regen. Oder zu viel Sonne oder zu wenig Sonne. Also das heißt, man wird sich darauf einstellen müssen, dass es einen Wandel gibt, aber nicht unbedingt der für jede Region negativ ist. Manchmal wird er einfach eine Umstrukturierung des Lebens der Bäume oder sonst was zur Folge haben, die aber auch nicht katastrophal sein muss, sondern die hier ja auch, gerade wenn wir vorher schon wissen, was passiert, dann kann man dem ja auch schon vorher begegnen. Also das heißt, vorher sich ein Stück weit darauf einstellen, was man da machen kann, wenn es tatsächlich eine Klimaerwärmung gibt, was ja aus meiner Sicht auch zu wenig getan wird. Also wenn wir meinetwegen sagen, ja, in der Landwirtschaft, es wird weniger Regen geben, kann man sagen, die Welt geht unter und alles ist vorbei. Man könnte auch sagen, es gibt doch schon lange Technologie. In Israel ist es beispielsweise so, du hast über ein halbes Jahr gar keinen Regen. Das ist jedes Jahr so. Seit eh und je. Das heißt, das letzte Mal, also ich fahre regelmäßig nach Israel, ich fahre meistens so im Mai mit einer Gruppe dahin, die ich begleite, und den Leuten kann ich fast eine Sonnenscheingarantie geben. Weil wenn es in Israel im Mai nochmal regnet, also das ist dann schon die totale Ausnahme, normalerweise Februar, März, da ist der Regen Schluss und dann kommt er erst im Herbst wieder. Jetzt könnte man sagen, ja gut, in Israel, die verhungern jetzt also alle schon. Ja, nein, sie haben einfach eben eine viel ausgeklügeltere Technologie für Bewässerung und so weiter entwickelt, die hervorragend funktioniert, wo sie sogar jetzt noch mehr Erträge haben als in anderen Teilen der Welt. Und jetzt könnte man doch auch einfach so denken. Also nicht nur denken, wir müssen unbedingt den Status quo erhalten, es darf sich und gar nichts ändern. Wobei man ja die Frage stellen muss, ist das überhaupt möglich mit den Mitteln, die wir einsetzen, was auch sehr fraglich ist, sondern sollte man nicht wenigstens die Hälfte seiner Energie und Ressourcen darauf verwenden, sich auf eine Klimaerwärmung einzustellen? Also zu sehen, ja, welche Pflanzen müssten wir denn pflanzen? Müssten wir neue Bewässerungssysteme haben? Müssten wir vielleicht den Deich erhöhen oder was weiß ich machen, um dann darauf zu reagieren? Aber das wird alles relativ im Hintergrund gestellt. Man versucht sich ganz stark darauf zu fixieren, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann werden wir die Klimaerwärmung verhindern. Also auch hier, mein nächstes Plädoyer wäre dafür, dass wenn man sieht, das kommt und auch fest davon überzeugt ist, sollten Menschen mehr Energie darauf verwenden, sich einfach darauf einzustellen, dass es so ist und zu sehen, was kann man schon im Vorfeld machen. Meistens waren die Menschen nämlich viel besser, sich mit einer Notlage anzufreunden oder darauf zu reagieren, als sie zu verhindern. Darüber hinaus sagen Klimaforscher sogar, egal was wir tun, wenn wir von heute auf morgen in ganz Deutschland den CO2-Verbrauch auf null reduzieren würden, würde es keine Klimaveränderung verhindern, sondern es geht höchstens darum, dass innerhalb der nächsten 50 Jahre möglicherweise ein Grad weniger Klimaveränderung ist. Also das heißt, es geht um Temperaturen, die sind relevant, zweifellos, Aber es geht nicht darum, dass wir Klimaerwärmung verhindern könnten, also egal durch welche Maßnahmen. Ist unmöglich, sagen alle Klimaforscher, alle, also egal welche. Und deshalb sollte man auch da rein Wein einschenken. Nicht den Leuten so vermitteln, erstmal steht der Weltuntergang vor der Tür und wenn ihr genau das tut, was wir von euch erwarten, dann werden wir den verhindern. Beides ist falsch. Erstens, der Weltuntergang steht nicht vor der Tür. Ja, es wird bei Klima Veränderungen geben, auch unangenehme Veränderungen, für manche Teile der Welt auch positive Veränderungen. Und es ist nicht so, dass wir durch irgendwelche Maßnahmen den Klimawandel verhindern können. Es geht lediglich darum, wenn man ehrlich ist, ihn abzuschwächen, bestimmte Aspekte vielleicht zu verhindern. Und das finde ich jetzt auch gar nicht falsch. Das finde ich durchaus gut, wenn wir merken, wir sind mit daran beteiligt, das sind unangenehme Auswirkungen, dass wir probieren, das in Grenzen zu halten. Finde ich durchaus sinnvoll. Allerdings, auch da muss man immer möglichst gesellschaftlich abstimmen, was man da jetzt macht, mit welchem Aufwand, welchen Ertrag das hat und wo man am meisten die Energie investiert. Zwischenzeitlich gibt es Studiengänge an der Universität, die nennen sich dann Umweltpsychologie. Unter anderem geht es dabei, also ich hatte vor kurzem jemanden gesprochen, der das studiert, war eine Frau und die sagte mir dann, ja, sie weiß jetzt auch gar nicht genau, ob sie das wirklich ernsthaft so anwenden kann, weil unter anderem hat sie sich spezialisiert in Umweltpsychologie darüber, wie kannst du Menschen durch Berichterstattung dazu bringen, dass sie das tun, was du jetzt ökologisch umsetzen willst. Und dann lernt man das richtig. Also das heißt, wie kannst du ein bisschen Panik schüren, wie kannst du dann Hoffnung wecken und solche Sachen. Und solche Leute werden auch angestellt von Unternehmen, von Politikern, um dann Strategien zu entwerfen, da eben zu emotionalisieren, Sachen rüberzubringen. Und genauso merken wir das ja auch. Da gibt es irgendeine Aktion, das hatte Greenpeace vor ein paar Jahren, das hieß dann, wir retten die Welt. Und dann kam es am Ende darum, jetzt schalten wir 5 Minuten alle unsere Lichter aus und dann, wir retten die Welt. Das ist nicht fantastisch. Eigentlich ist das ja ein Spruch, der eher zu Christen passen würde. Nicht? Dann sagen wir, wir Christen oder Jesus rettet die Welt. Aber nein, jetzt wir retten als Greenpeace die Welt, weil wir ein paar Glühbirnen austauschen oder weil wir eine Autofahrt einsparen. Weil unter Weltrettung würde das ja kein Mensch machen. Also wenn du jetzt ein Mensch ehrlich rein Wein einschenkst und sagst, ja, also wenn du jetzt ganz aufs Auto verzichtest und gar nicht mehr fährst, okay, das hätte 0,000 und so weiter Prozent Auswirkung. Ja, wer würde dann was tun? Da würde ja keiner was tun. Also musst du den Leuten etwas dramatischer darstellen und das Versprechen, wenn du so ein bisschen tust, dann kommt riesengroß was heraus, das soll dann, wird dann übertrieben. Jetzt kann man sagen, rein für den Erfolg stimmt das. Du brauchst Umweltpsychologie, damit du richtig was erreichst. Aber irgendwie empfinde ich es auch als unehrlich. Und deshalb lassen sich auch manche Leute manipulieren. Denkt ja an Fridays for Future. Dann sind da viele junge Leute, die idealisiert waren, was ich erstmal gut finde. Leute, die ideell etwas verändern wollen, die nicht alles gleich weiterlaufen lassen wollen, die wirklich darum ringen, wir wollen bessere ökologische Verhältnisse, finde ich ja gut. Aber viele dieser jungen Leute wurden dann manipuliert. Das heißt, man hat sie für gewisse Zwecke eingesetzt, sodass sie glaubten, sich für Sachen einsetzen zu können, die real gar nicht der Wirklichkeit entsprachen. Darüber hinaus hat man bestimmte heikle Sachen gar nicht erwähnt. Also wussten Sie beispielsweise, dass der Verbrauch des Internets an Energie ist ungefähr genauso groß wie der gesamte Flugverkehr. Okay, wie sehr wurde uns 2019 schlechtes Gewissen gemacht wegen Flugverkehr? Ich erinnere mich an Journalisten, die sind an Flughäfen gekommen, die Urlauber befragt, wie können sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren, hier in den Urlaub zu fliegen? Ja, jetzt gehen wir zur Fridays for Future Demonstration, wenn einer gerade sein Handy hat und Selfie macht und sagt, ey, Handy abstellen, du verbrauchst hier die Umwelt kaputt. Das würde ja gar nicht gehen. Also dass auch da eine mangelnde Sensibilität ist, dass eine Generation, was auch Journalisten aufgegriffen haben, da wurde gesagt, ja, da wird gefordert, man muss drastische Veränderungen, aber man ist nicht bereit, den eigenen Lebensstil zu verändern. Das heißt, man schimpft auf den Lebensstil der anderen, die müssen etwas verändern, aber nee, bitte sehr, ich nicht. Ich streame den ganzen Tag meine Filme und ich zocke dann am Abend noch, aber ich fordere keinen Flugverkehr mehr oder so oder nur noch Elektroautos. Und da merken wir, das ist nicht ausgewogen, das ist auch nicht ehrlich. Und hier würde ich sagen, wenn, sollte man bei solch einer Diskussion wirkliche Ehrlichkeit, sonst erzeugt man ja nur neue Frustration oder eben Schuldzuweisung und einer zeigt mit dem Finger auf den anderen, du musst sparen, nur ich nicht oder du musst sparen, nur ich nicht. Also das hilft ja auch am Ende nicht weiter. Also deshalb mehr Ehrlichkeit. Also besonders ärgern mich dann natürlich solche Sachen, wie als die Greta Thunberg dann zu ihrem Vortrag nach New York zur UNO mit dem Schiff rübergebracht worden ist. Vielleicht erinnern sich noch einige, jeden Tag konnten wir sehen, wie sie jetzt klimaneutral, CO2-neutral nach New York kommt. Und da dachte ich, ja, eine schöne PR-Aktion. Ich war ja super PR-Aktion für das Klima und für Greta Thunberg. Aber für das Klima hat das natürlich null irgendetwas gebracht. Denn wenn Sie auch damit gewesen haben, am Ende waren es dann 4 Crewmitglieder, die, weil sie keine Zeit hatten, mit dem Flugzeug von Amerika wieder nach Europa geflogen sind. Also mit einer Person mit dem Schiff nach Amerika kommt, fliegen 4 Personen mit dem Flugzeug zurück. Jetzt muss mir jemand erklären, wo ist da bitte sehr die Einsparung an CO2? Ja, natürlich gar nicht. Man hat durch die Aktion mehr CO2 emittiert, als wäre sie normal in einen Linienflieger geflogen. Jetzt müsste man ja sogar noch sagen, der wäre ja sogar sowieso geflogen, nicht? Egal ob sie drin säße oder nicht. Aber das war eigentlich nur eine PR-Aktion. Da sind dann sogar ganz viele Journalisten aus den ganzen USA mit ihren Autos zum Hafen gefahren, haben immens viel Energie verschleudert, um dann einen Bericht über die Klimaaktivistin, die jetzt das Umwelt rettet, zu geben. Und ich muss also denken, hey, was ist das jetzt für ein Quatsch? Oder wenn eine Greta Thunberg dann vor der UNO mit Tränen sagt, ihr habt mir meine Jugend gestohlen, ihr habt mir mein Leben kaputt gemacht. Wo ich mir denke, mein liebes Mädchen, jetzt müsstest du mal irgendwo nach Sri Lanka oder Bangladesch gehen und sehen, wie die Leute da leben. Du gehörst zu den privilegiertesten Leuten überhaupt auf der ganzen Welt. Du wirst überall auf der Welt gefeiert, überall, wo du hinkommst. Du lebst ein total freies Leben, machst genau, was du willst, hast die beste Ausbildung und so weiter und so weiter. Und jetzt schimpfst du, ihr habt mir mein Leben kaputt gemacht. Das ist ja total ideologisierend. Was man leider sagen muss, so etwas funktioniert in der Medienwelt hervorragend. Nur eigentlich trifft es die Sache nicht. Oder dann wurde mir vorgestellt, ich habe dann so eine Zuschrift bekommen, wollen Sie nicht auch klimagerecht investieren? Da wurde mir ein Projekt vorgestellt für, ich weiß auch nicht, wie die auf meine Adresse gekommen sind, E-Mail-Adresse, für Whisky, und zwar Whisky aus der Karibik klimagerecht nach Europa gebracht. Nun das, und zwar, wie lief das? In einem Segelboot. Ein Segelboot von der Karibik bis hierher. Hat dann ein Kapitän gemacht, der war vorher auf der Handelsmarine und der fand das so langweilig, hat jetzt sein eigenes Segelboot gekauft und jetzt macht er das und lässt sich dadurch finanzieren. Und dann habe ich nach längerer Recherche einige Informationen gefunden, wo ich mir dachte, was ist jetzt das wieder für Quatsch? Also erstmal ist der Whisky, falls man Whisky trinkt, was ich ja nicht tue, aber falls Sie es tun, der ist dann ungefähr 4-mal so teuer, weil er ja klimagerecht ist, gibt man ja auch viel mehr dafür aus. Und dann haben sich ein paar Leute hingemacht, haben das berechnet und hinterher herausbekommen, bei diesem Transport wird viel, viel mehr CO2 emittiert, als wenn du das normal auf einem großen Schiff transportierst. Warum? Erstmal, das Segelboot hat für Flauten einen Dieselmotor, der aber, weil es ja nur ein kleines Schiff ist, viel mehr verbraucht als der hochgerechnet für das große Schiff. Noch viel schlimmer ist aber, man will den Leuten ein gutes Klimagewissen geben, also wird das Schiff fast nur durch Freizeitmatrosen betrieben. Diese Freizeitmatrosen sind Besserverdienende, die sich auch den teuren Whisky leisten können, die ein gutes Gewissen haben wollen, die aber nicht so viel Zeit haben. Da ist, was weiß ich, der Manager aus Hamburg, der hat jetzt mal 14 Tage Zeit und denkt sich, wow, jetzt tue ich was für die Umwelt, kann das sogar noch posten bei mir. Also nimmt er den Flieger, geht nach Südamerika, steigt da ins Schiff, um dann mit dem Schiff nach Europa zu kommen und sagt, wow, ich habe das Klima gerettet. In Wirklichkeit hat er aber durch die Freizeitmatrosen mit viel, viel mehr CO2 freigesetzt, als je eingespart wird davon. Darüber hinaus, der ganze Transport ist vollkommen ineffektiv und so, verbraucht viel mehr Ressourcen, Material. Aber es wurde verkauft auch an Anleger als, hier kannst du etwas Gutes für die Umwelt tun. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein Beispiel. Es gibt ganz zahlreiche Beispiele dafür, wie, um das Klima zu retten, auch sehr seltsame Sachen beworben und vertreten werden. Und jetzt sage ich nicht, dass deshalb alle Unternehmen für die Klimarettung falsch sind. Nur, ich würde deutlich sagen, wir müssen genau hinschauen, sonst wird uns unter dem Label Klimawandel sehr viele Sachen verkauft, die eigentlich ideologisch sind oder geschäftstüchtige Leute aufgestellt haben, die in Wirklichkeit nur an ihr Geschäft und nicht an das Klima oder sonst irgendwas denken. Also sowas sollte man vor Augen haben. Genau dasselbe ist zum Teil bei den Elektroautos ja der Fall. Die werden sich auch als große Lösung für die Klimaprobleme genannt. Jetzt hatte ich vor kurzem eine Studie gelesen von Universität irgendwo Süddeutschland. Da wurde gesagt, wenn wir es schaffen, alle Autos auf Elektrobetrieb umzustellen, dann würden wir etwa 20% CO2 vom Autoverkehr einsparen. Also das finde ich auch ein interessantes Datum, weil viele haben ja den Eindruck, fahren wir mit Elektroautos, wir haben da 0% CO2-Emissionen. Aber hier sagen diese Berechnung, wenn wir das alles aufhören, etwa 20%. Vorher alle sind umgestellt, also nicht nur so ein paar. Was dann schon ein bisschen relativiert. Also sagen, okay, also so der ganz große Wurf ist das ja auch nicht. Einige Vertreter der Grünen, die auch nicht ganz zufrieden sind, ich habe den Eindruck manchmal zu Recht, sagen, dass auch vieles der Förderung von Milliarden eigentlich ins Leere läuft. Beispielsweise die Förderung von Elektroautos, die ja, wenn sie teuer sind, viel gefördert werden, wenn sie nicht teuer, wenig gefördert werden. Kauft man sich jetzt also richtig dickes SUV mit Hybrid, nicht? Also das heißt, du kannst, wenn du willst, mit Elektro, aber die meisten tun es nicht, dann kannst du bis zu 10.000 Euro Zuschuss bekommen für dein neues Auto. Aus Steuergeldern. Jetzt hat man aber festgestellt, dass diese SUVs umwelttechnisch viel schädlicher sind, als würdest du mit einem normalen Fahrzeug fahren. Aus mehreren Gründen. Erst einmal ist es so, dass diese Riesenbatterie, die ja wahnsinnig schwer ist, ständig mitgefahren werden muss. Das heißt, die braucht ständig Energie. Und man hat festgestellt, die meisten Leute, die Hybrid haben, denen ist nach einer Zeit viel zu mühsam, irgendwo an der Steckdose zu hängen. Die tanken ganz normal und fahren noch ungefähr 5-10% mit dem Elektro, was praktisch für die Umwelt nichts bringt. Also da muss man sagen, das ist schwierig. Oder das wahrscheinlich, was auch manche kennen, ist ja, die Herstellung der Elektrobatterie immens viel Energie verbraucht. Also nur mal rein energetisch, CO2-Emissionen. Also man rechnet damit, dass eine große Batterie, also die jetzt in größeren Fahrzeugen wie SUVs und so etwas mit drin ist, dass die etwa so viel Energie für die Herstellung verbraucht, wie ein sparsames Dieselauto in etwa 150.000 Kilometern verbraucht. Wie gesagt, nicht der Betrieb, sondern allein die Herstellung dieser großen Batterie. Und da muss man natürlich auch überlegen, okay, ist das jetzt wirklich die Rechnung wert oder nicht? Aber das wird so dir nicht transportiert. Du merkst das ja auch, diese Batterien sind ja wahnsinnig teuer. Also wenn du jetzt eine Batterie austauschst, hatte ich neulich mal bei eBay, also interessenshalber geschaut, du willst deine Batterie austauschen von so einem Durchschnitt Mittelklasse-Pkw, 15.000 Euro. Also das ist schon ordentlich was, zumal wenn man daran denkt, dass die großen Hersteller lediglich eine garantierte Dauer, also Wirkungsdauer von etwa 150.000 Kilometern vorgeben. Jetzt sagt mir jemand, ich habe mit jemandem von VW gesprochen, und gesagt, ja Michael, das ist das, was versprochen wird, aber sie hält länger, nur sie ist dann nicht mehr so wirkungskräftig. Und ja, also wenn du es wirkungskräftig haben willst, musst du noch 150.000 austauschen, kostet dann nochmal 15.000 zusätzlich. Jetzt ist es so, dann erzählte er mir auch, also der ist bei VW mit tätig für Entwicklung von Elektrofahrzeugen und dann sagte er mir, ja, wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, die Elektrohersteller, die mogeln auch alle. Also dann wird gesagt, ja, mit diesem Auto und der Batterie kannst du 400 Kilometer fahren. Und dann sagt er, ja, das ist dann so ähnlich wie früher mit dem Dieselverbrauch. Ne? Also das heißt, wenn du Radio abstellst und Klimaanlage abstellst und Lampen abstellst und so und immer geradeaus fährst, vielleicht noch mit Rückenwind, dann schaffst du 400 Kilometer. Wenn du jetzt im Winter heizt und so weiter und so weiter und im Winter die Batterien sowieso schwächer sind, das kennen ja viele, nicht? Batterien, auch normale Autobatterien im Winter sind schwächer, dann kommst du vielleicht noch 200 Kilometer weit, was natürlich einen deutlichen Unterschied macht. Steht in keiner Werbebroschüre, weil es wäre auch kontraproduktiv. So ist die Realität. Er sagte mir, wir sind bei VW auch dabei, ein neues System zu entwickeln, wie man die ganze Zeit die Batterien heizt. Weil er sagt nämlich, wenn die Batterien sehr stark abkühlen, dann ist die Leistungsfähigkeit von vornherein gleich gering. Also muss man die Batterien heizen. Woher kommt die Energie von Batterien heizen? Natürlich aus der Batterie. Aber man rechnet, dass selbst die Energie, die man zum Heizen benutzt, immer noch besser ist, als wenn man sie ganz abkühlen lässt. Was jetzt aber heißt, musst du deinen Pkw auch die ganze Nacht über heizen, wenn du ihn morgen startest? Meistens nicht. Ich meine, manche tun das, damit sie es warm haben, nicht? Aber nicht den Motor, der erwärmt sich dann selbst. Also wo man dann aber auch merkt, auch diese Sachen sind in der Schönrechnung der Elektromobilität nicht beinhaltet. Und hier, jetzt schweige ich einmal ganz davon, von den ökologischen Problemen des Abbaus von Lithium in Südamerika, bisher in erster Linie, wobei man entdeckt ja zwischenzeitlich auch in Deutschland Funde davon, aber da in Südamerika wird es um großen Zerstörung der Umwelt eingesetzt. Ich habe ja erwähnt, große Staubentwicklung, Absenkung des Grundwassers und so weiter, viele negative Auswirkungen. Bisher gibt es auch noch keine wirklich ausgereifte Lösung, was man mit verbrauchten Batterien macht. Also das heißt auch, das steht noch. Manche sagen, okay, die werden wir entsorgen, indem wir sie für Privathaushalte zur Verfügung stellen, wenn du eine Solaranlage aufs Dach hast, dass das so als Energiepuffer benutzt wird. Wäre eine Möglichkeit, theoretisch, wenn es so viele Haushalte gibt, die das auf Dauer aufnehmen und so weiter, weil ja die Leistung immer noch da ist. Aber bisher eigentlich noch ungelöst das Problem. Ungelöst sind auch noch viele andere Details bei diesen Sachen. Einmal natürlich die Strecke, wie weit man fährt und so weiter und so weiter. Oder zum Beispiel auch Kobalt, was man abbaut und gebraucht. Kobalt wird unter menschenunwürdigen Bedingungen in Südafrika abgebaut, zum Beispiel in Kongo. Da sterben jedes Jahr zahlreiche Kinder in illegalen Minen, weil man halt so viel Geld damit machen kann. Ohne das Kobalt laufen die Batterien auch nicht. Also auch irgendwie so ein Minuspunkt, den man so hat, wenn man jetzt an Elektromobilität denkt. Also Resümee würde ich sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn man wirklich CO2 einsparen will und energetisch gut arbeiten will, wenn du einen nur Stadtverkehr hast, du hast ein kleines Fahrzeug, dann schon heute ist tatsächlich Elektromobilität die bessere Alternative als das Auto. Weil eben du hast nur geringe Batterien, geringes Gewicht, wenig Platz. Im Idealfall hast du eine Solaranlage auf deinem eigenen Dach, kannst du also die ganze, also wenn es zu Hause steht, das da wieder aufladen. Dann lohnt sich das jetzt schon. Für weitere Strecken, größere Fahrzeuge und so ist im Augenblick die Elektromobilität mehr Ideologie als wirklich wirksam. Man hofft halt darauf, dass irgendwann in der Zukunft jetzt der Wirkungsgrad sich steigert, neue Batterietypen und so weiter entwickelt werden, was wahrscheinlich auch stattfinden wird. Aber wenn man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht, ist das für kleine Fahrzeuge, also du hast irgendwie ein Smart oder sowas und du fährst sowieso nicht mehr 50 Kilometer am Tag, dann lohnt sich das, also ökologisch gesehen. Bei größeren Fahrzeugen oder so im Augenblick nicht, bei weiteren Entfernungen so auch nicht. Hier würde ich allerdings dann sagen, wenn du wirklich viel, so geringe Strecken unterwegs bist, dann würde ich sagen, noch praktischer ist dann das E-Bike. Ja, weil es noch leichter ist und du hast gleich noch was für deine Gesundheit getan, ein bisschen Sport und frische Luft und Bewegung und so. Und das lohnt sich noch mehr. Denn ich kenne manche Leute, die nicht Rad fahren, weil es dann zu anstrengend ist, Wind oder bei uns in der Gegend eher bergauf, bergab. Aber mit E-Bike schon. Also wer das noch nicht probiert hatte, ich hatte meiner Frau vor 2 Jahren eins geschenkt, ist sie auch ganz begeistert. Erst hat sie mir gesagt, ja Michael, ich bin doch noch keine Oma. Also so, ja, warum soll das dann nur für alte Leute? Und da habe ich ihr dann gezeigt draußen, das sind auch viele junge Leute, die da mit ihrem E-Bike rumfahren, sind nicht nur alte Leute. Und seitdem, wie das E-Bike kam, fährt sie viel lieber Fahrrad, weil es ja viel einfacher, angenehmer, also unterstützt dich dann gleich. Also du machst sportlich was, du schonst die Umwelt, du findest auch viel besser einen Parkplatz irgendwo in der Stadt. Nicht? Also eigentlich für Nahverkehr, meinetwegen Umgebung von 4-5 Kilometern, ist das viel idealer, noch besser als das E-Auto, ist dann das E-Bike, das zu machen. Ja gut, wenn es regnet, kann man ja immer noch das E-Bike nehmen, das E-Auto nehmen oder so. Also ich denke, hier müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht anfangen, ideologisch umgekehrt zu denken. Weil es gewisse Defizite gibt bei der E-Mobilität, deshalb zu sagen, ist ja generell nur falsch. Nein, das ist auch nicht so. Zumal wir ja durchaus auch einsehen müssen, dass die fossilen Energieträger ja auch wichtige Ressourcen sind, also Rohstoffe, die man vielleicht besser benutzen kann, als sie zu verbrennen. Dann denken wir mal davon an, unsere ganze Kunststoffherstellung, viele Medikamentenherstellung und so weiter und so weiter, Farbenherstellung bauen ja im Wesentlichen auf Kohle und Öl auf. Und wir wollen das ja auch langfristig noch nutzen. Manche Sachen kann man auch gar nicht gut ersetzen durch irgendwelche anderen Materialien. Also deshalb, wenn es eine gute Alternative ausgereift gibt, wäre es ja durchaus wünschenswert, diese zu benutzen wie die Elektromobilität. Hängt natürlich auch daran, dass wir überhaupt genügend Ökostrom haben. Im Augenblick ist es so, dass in Deutschland zu wenig Strom produziert wird und umso mehr Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke abgestellt werden, umso mehr importieren wir den Atomstrom aus Frankreich. Ja, in Frankreich werden zusätzliche Atomkraftwerke gebaut, um die deutsche Abnahme von Strom zu decken. Weil man weiß, dass es in Deutschland Defizit gibt und dann ist ja schön, nicht? Wir haben in Deutschland ein gutes Gewissen, keinen Atomstrom, aber wir bekommen ihn aus Frankreich. Der verliert zwar noch Energie über den weiteren Transport, also dass man noch mehr herstellen muss, aber wir können da froh sein, dass wir den so nicht haben. Und dann ist das natürlich auch eine zwiespältige Sache, das dann aufzurechnen. Also ich sage ja jetzt ökologisch sinnvoll, wenn wir wirklich viele grüne Energie haben, wo bisher noch keiner ganz genau weiß, woher die kommen soll, aber theoretisch ja möglich. Ich glaube auch, dass es hier durchaus Anreize noch geben könnte. Also ich hatte aber schon mal mit jemandem Ingenieur gesprochen, habe ihm vorgeschlagen, ja, entwickelt doch mal Dachziegel, in die schon gleich Solarpaneele eingebaut sind. Dass man das nicht oben auf das Dach draufsetzt, das wäre doch genial. Brauchst du einen Neubau und zack, in den Dachziegeln sind irgendwie schon die Solarsachen mit drin, da musst du nur noch anzapfen und dann, also es gibt ja noch einige Möglichkeiten, was man tun kann. Also, denn ich bin jetzt nicht dafür zu sagen, alles Solar oder sonst was sei schlecht, gar nicht. Das ist eigentlich genial. Wenn Gott uns die Sonne zur Verfügung gestellt hat, die endlos viel Energie hier auf die Erde abstrahlt, ja, warum sollen wir denn das Erdöl verbrennen, wenn es anders geht? Nicht? Aber ich würde sagen, es muss praktikabel sein, es muss auch wirklich jetzt sinnvoll sein. Wir müssen sehen, was wir mit dem Müll machen und wie das Ganze produziert wird. Und wir dürfen nicht nur schön rechnen und so. Genauso bei der Stromproduktion der Windräder. Also erstmal weiß man, dass bisher die teuerste Herstellung von Strom ist momentan durch Windräder. Also wenn du jetzt die Offshore machst, was man jetzt im Moment gerade plant, das ist immens große Investitionen. Und jetzt sind wir dabei, dass viele Windräder kommen aus ihrer staatlichen Förderung heraus. 20 Jahre. Nicht? Und jetzt sagen die Betreiber, die lohnen sich nicht mehr. Ohne staatliche Förderung lohnen sich nicht mehr, also bauen wir sie wieder ab. Jetzt muss man natürlich sagen, also dann haben wir ja eher weniger Ökoenergie statt mehr. Das ist auch so. Das heißt, in diesem Jahr werden ganz viele abgebaut, sodass das wieder reduziert. Und ungelöst ist bisher auch noch das Problem der Entsorgung vieler Materialien. Ihr wisst ja, diese großen Windmühlenräder, vielleicht habt ihr auf der Autobahn mal gesehen, wenn die aus so einem Lastwagen transportiert werden, nicht? Immens lang, ganz beeindruckend. Wenn sie oben sind, sehen sie ja klein aus, aber sie sind ja riesengroß, wenn ihr die mal gesehen habt. Die werden aus Verbundmaterial hergestellt. Verbundmaterial bedeutet, die kannst du nicht einschmelzen, kannst du gar nichts mehr machen, die sind Sondermüll. Ja, und bisher weiß kein Mensch, was man damit machen soll. Jetzt haben wir Tausende von Windrädern und jetzt haben wir riesige Müllberge. Im Augenblick ist es noch so, es soll bald verboten werden, im Augenblick ist es noch so, die werden gegen Geldzahlungen nach Afrika transportiert und dort einfach im Boden verscharrt. Ist das jetzt unbedingt die Lösung für ökologischere Sachen? Ja gut, die strahlen nichts ab, nicht? Aber ich weiß nicht, ob die es irgendwie verbuddelt, wer weiß, was da noch für Sachen sind, irgendwie nicht die Lösung. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, irgendeine Firma sagt, dass sie Armaturen daraus herstellen könnte. Ja gut, aber das ist dann vielleicht mal für ein, zwei Windmühlenräder, die man da benutzen kann, aber nicht für Tausende, die man entsorgen will. Weil viele werden auch abgebaut, wenn man größere baut. Dann kann man die Räder auch nicht wieder benutzen. Also das heißt, auch hier ist wieder eine Müllentsorgung, die vollkommen ungelöst ist. Man hat bei der Produktion gar nicht darauf geachtet, zu überlegen, wie man hinterher die ganzen Sachen wieder entsorgt. Ich habe ja heute Morgen schon gesagt, wir müssen darauf achten, dass wir eben so möglichst geschlossene Kreisläufe haben und nicht wieder dieselben Fehler machen wie früher. Jede Generation kommt neu und sagt, ihr wart blöd, wir wissen es besser. Sie machen eine ganz neue Sache und nach 20 Jahren merkt man, oh, neues Problem. Also wie gehen wir jetzt damit um? Und das ist in der, Öko-Frage ganz häufig der Fall. Vielleicht erinnern sich einige auch noch, jetzt ein bisschen mal vom Klima weg, bei der Frage von Wassersparen. Also ist noch eine, nicht? Die Klüspülungen müssen mit weniger Wasser und die Spüle mit weniger Wasser und die Dusche mit weniger Wasser. Und jetzt hat man tatsächlich viel weniger Wasser gespart, obwohl wir in Deutschland ja eigentlich genug Wasser haben, aber es ist alles eingespart worden. Wenn ihr mit Leuten von Stadtwerken sprecht, dann werden die euch häufig sagen, riesige Probleme. Warum? Weil nämlich nicht mehr genügend Wasser da ist, um die Rohre durchzuspülen. Das führt dazu, viele Abwasserrohre verstopfen, weil sich die Sachen festsetzen und dann auch die schädlichen Elemente darin sind in viel höherer Konzentration, weil sie nicht mehr verdünnt sind, fressen die Rohre an. Du musst viel mehr Rohre reparieren und manche Stadtwerke gehen heute gerade im Sommer dazu über, weil wenn du es nicht machst, im Sommer, wenn es wenig regnet, dann hast du wenig, das ruhig spielt, das bleibt drin stehen, das fängt fürchterlich an zu stinken, durch die Gullideckel fängt es an zu stinken und die Rohre verstopfen. Also, was machen manche Stadtwerke? Sie spülen regelmäßig die Rohre mit Frischwasser. Aha, also du zu Hause sparst das alles ein, gute Idee, und hinterher dann macht das Stadtwerk wieder das Wasser da durch, damit die Rohre frei werden. Jetzt sagen einige Leute, ja gut, da muss man alles aufreißen, kleinere Rohre reinmachen. Erstmal wäre das ein riesiger Aufwand und riesige Kosten und zweitens auch nicht empfehlenswert, weil wenn nämlich kräftige Regengüsse kommen, dann brauchst du die großen Durchmesser, dann geht das mit den kleinen nicht, also brauchst du sie doch. Also für den großen Regen, der reduziert sich ja nicht, weil wir das Wasser einsparen, brauchst du die großen, also haben wir da ein neues Problem. Weshalb in den letzten Jahren, werdet ihr gar nicht mehr so viel gehört haben von grünen Initiativen zum Wassereinsparen, also irgendwie hat sich das nicht ganz so ideal rausgestellt. Oder ein Projekt mancher grüner Aktivisten war ja so 1990er Jahre Ökosprit, wenn ihr euch noch daran erinnert. Nicht? Also Biosprit gibt es ja bisher heute immer noch. Auch Diesel muss ja immer 10% beigemischt werden, nicht? Bio, Ethanol und so etwas. Wie wird das hergestellt? Ja, das wird in weiten Ackerflächen in Südamerika angebaut. Natürlich, das muss erstmal hertransportiert werden, auch das ist mühsam. Was führt dazu? Das führt dazu, dass in Südamerika weite Teile des Urwaldes gerodet werden. Dann kommen wir aber sagen, hey, ihr dürft den Urwald nicht roden. Ja, aber wir wollen gerne Biosprit. Ja, und bitte sehr, wovon sollen die Leute leben? Wovon sollen die ihre Landwirtschaft betreiben? Denn die Flächen, wo vorher Mais war, den die Leute gegessen haben, wächst jetzt Mais, der dann zu Biosprit umgearbeitet wird. Also damit wir ein gutes Gewissen haben, dass wir 10% Bioethanol haben, sagen wir, naja, ihr müsst halt hungern, sonst geht das nicht. Ja, weil irgendwo muss ja die landwirtschaftliche Fläche herkommen, wo der Biosprit wächst. Sehr klar, nicht? Vorher wurde das ja schon genutzt und jetzt wird es genutzt. Aber sie soll bitte keine zusätzliche Ackerfläche haben. Und da merkt man auch da, wie das häufig scheinheilig aus rein europäischer Perspektive ist, viel zu wenig Faktoren berücksichtigt, gerne in Kauf nimmt, dass plötzlich Leute in Südamerika hungern, weil sie die Preise nicht mehr bezahlen können, weil plötzlich ja die Rohstoffpreise für Mais und sowas steigen, was ja deren Alltagsnahrungsmittel ist. Und da würde ich sagen, auch das ist ungerecht. Man kann nicht nur darauf sehen, dass wir günstige Ökoprodukte haben, aber dann nicht sehen, welche negativen Auswirkungen das hat auf andere Teile der Welt, wo wir erwarten, dass die uns zuliebe das tun sollen. Jetzt gibt es auch manche Leute, die sagen, naja, also die Fleisch ist schlecht und Autofahren ist schlecht. Also wir sind ja nur ein paar Leute, jetzt müssen die in Indien und China sparen, weil das sind ja gleich 1 Milliarde. Ja, ich war in Indien. Und die Leute in Indien leben deutlich schlechter als alle hier, also fast alle hier. Es gibt natürlich superreiche Inder, aber nur wenige. Und jetzt haben die durch Industrialisierung so ein bisschen mehr Wohlstand. Das war also so ein durchschnittlicher, einfacher Inder, der so einmal in der Woche auch mal Fleisch essen kann. Und dass er sich auch noch ein Motorrad leisten kann. Und jetzt kommen wir als Europäer und sagen gerne, naja, also ich möchte jeden Tag Fleisch und mein Zweitauto möchte ich auch noch und meinen Urlaub möchte ich auch noch. Also bitte du Inder, jetzt bleib aber mal arm, denn wenn du ihr euch jetzt alle Moped kauft, dann wird die Welt vernichtet. Was glaubt ihr, wie gerne die Inder das hören? Ja, also in Indien, da zeigt man sich den Leuten an den Kopf und sagt, hey, ihr habt jetzt 100 Jahre die Welt kaputt gemacht und da, wo es uns ein bisschen besser geht, jetzt wollt ihr uns verbieten, Auto zu haben oder Fleisch zu essen? Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, wenn wirklich Leute in Indien oder China nur ein Viertel der Lebensstandards haben, wie wir ihn haben, von Ressourcen, dann tatsächlich ist die Welt am Ende. Denn wir leben ja als die Made im Speck in Europa und Nordamerika, was immer ein bisschen schwierig zu sagen ist. Also wir müssen uns aber auch einsehen, wir sind diejenigen, die am meisten Ressourcen verbrauchen. Okay, im Moment verlagert sich das ein bisschen, deshalb auch manche auf die Chinesen schimpfen. Die sagen, oh, die Chinesen, da wächst so das CO2-Ausstoß so stark. Stimmt, aber warum wächst der CO2-Ausstoß so stark in China? Weil eben die Hälfte aller Güter von China werden in Nordamerika und Europa verbraucht. Wir haben das nicht klug so gemacht, alle Montanindustrie, Industrie, wurde aus Deutschland ausgelagert und jetzt werden unsere Schiffe in China gebaut. Aber wir wollen sie haben. Also das heißt, sie produzieren das CO2, wir haben ein gutes Gewissen und können sogar noch auf sie schimpfen, dass sie so viel CO2 herstellen. Was natürlich auch irgendwie ungerecht ist, oder? Also ich meine, wer ist jetzt verantwortlich dafür, wenn er die neue Kleidung kaufen will? Derjenige, der es kauft oder der, der es produziert und gerade davon leben kann? Und jetzt machen wir so, ey, du bist auch noch schuld. Du arbeitest zwar nur von Hungerlohn, aber du bist jetzt auch noch schuld, weil du das CO2 verbrauchst. Dann haben wir gesagt, ey, das ist doch auch unehrlich. Also das heißt, wenn es jetzt wirklich um Umweltschutz geht und wirklich um Ehrlichkeit geht und Gerechtigkeit, dann sollten wir solche Aspekte auch noch im Blick behalten. Nicht falsche Schuldzuweisungen, die man auch in Zeitungen, selbst seriösen Zeitungen lesen kann. China und Indien, die sind schuld an der Klimaerwärmung, weil sie so viel CO2 emittieren. Und das stimmt. Aber sie emittieren das in erster Linie, weil sie für uns produzieren. Denn ein Großteil der Produkte dort werden nicht da verbraucht, weil die Leute ja gar nicht das Geld haben, das zu kaufen, sondern werden hier verbraucht. Und dürfen wir den Leuten verbieten, etwas mehr Wohlstand zu haben, wenn sie wirklich davon haben? Ich würde sagen, auch das fällt schwer. Und ich war nicht Sightseeing, sondern von Gemeinden eingeladen. Und ich erinnere mich, bei einem Pastor übernachte ich, die ganze Familie, also 3 Kinder und Ehepaar, wohnt in einem Zimmer. Und die gehören nicht zu den Ärmsten. Ich weiß nicht, wie ihr wohnt zu Hause, nicht? Also ich muss zugeben, wir wohnen in mehr als in einem Zimmer. Und dieses Zimmer war nicht mehr so großartig eingerichtet. Ja, weil der Pastor verdient ungefähr so 250 Euro im Monat. Und die Preise sind, nicht so niedrig, dass man da alles geschenkt bekommt oder so. Und da kannst du nicht viel mehr übrig haben. Also eigenes Auto hat er nicht, ne, geht auch gar nicht, kann man nicht finanzieren. Und Herr, wie kannst du solchen Leuten jetzt sagen, also hey, ihr dürft aber nicht das und das und das und das? Schwierig. Also das heißt auch hier Diskussion von Klimaerwärmung, Diskussion von Ressourcenverbrauch, Umwelteinsparung hängt auch stark damit zusammen, was sind wir jetzt bereit zu machen und zu verändern. Wir kommen hier gleich auch noch eine Diskussionsrunde, vielleicht noch einen Punkt darüber, wie ich jetzt meine, unsere besondere christliche Verantwortung ist. Also, ich halte wenig davon, wenn Christen jetzt auftreten und sagen, geht uns alles nichts an. Oder das sind ja nur ein paar Ökospinner. Das ist glaube ich, falsch. Ja, wir müssen sehen, Ökologie wird auch für politische Einflussnahme, wird auch für Spekulationen und so benutzt. Das stimmt. Aber es ist ein ernsthaftes Problem dahinter und ein realistisches Problem, dass wir sehen sollten, auch darauf reagieren sollten, weil wir wissen, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, dass wir ihm verantwortlich sind, dass wir die Welt nicht einfach zerstören sollten und so weiter. Wir sollten uns nicht ideologisieren lassen und merken, es gibt auch noch andere wesentliche Ziele. Wir sollten uns auch nicht einspannen lassen für irgendeine Ökoindustrie, die es eben auch gibt. Das heißt, die lediglich ihr Geld oder ihren Einfluss damit verdient oder die bei der Partei der Grünen im Grunde genommen eine Umstrukturierung der Gesellschaft vorhat und gar nicht mal den Schutz der Umwelt. Weil wenn ihr das grüne Parteiprogramm anschaut, da geht es um ganz viele Fragen. Da geht es, Ökologie ist eigentlich nur ein Teilbereich, aber fast alle meinen, das sei die Partei, die am stärksten ökologisch engagiert ist. Und das ist es eigentlich nicht, sondern sie haben in manche anderen gesellschaftlichen Programme, zum Beispiel haben sie ja ganz offen gesagt, wir wollen eine Zerstörung der traditionellen Familie. Wir wollen Gender Mainstreaming voranbringen. Und das hat ja mit Ökologie nichts zu tun. Wir könnten sogar eher sagen, das ist ökologisch schädlich, weil es dann noch viel mehr Einfamilienhaushalte geben wird und die brauchen mehr Ressourcen und so weiter. Aber das spielt ja gar keine Rolle. Also das heißt, grüne Politik ist nicht in erster Linie nur Umweltpolitik, sondern hat auch für andere Sachen spielt dabei mit eine Rolle. Was sollen wir als Christen tun? Ich würde sagen, wir müssen sehen, es soll unser Anliegen sein. Menschen sollen bemerken, dass uns an der Schöpfung liegt, weil es Gottes Schöpfung ist und weil wir dadurch motiviert sind. Wir sollten nicht bekannt sein als Leute, die willkürlich die Natur zerstören, weil wir sagen, es ist uns egal. Wir müssen aber genauso aufpassen, dass wir uns nicht ideologisieren lassen, missbrauchen lassen für politische oder gesellschaftliche Zwecke unter dem Label der Ökologie. Ich glaube auch, dass nicht unser Hauptauftrag besteht, das zu tun, was alle anderen sowieso schon tun oder manchmal besser tun, sondern dass wir bestimmte Sachen mitmachen können, also was weiß ich, dann überlegen können, haben wir auf dem Dach eine Solaranlage natürlich oder für nahe Strecken haben wir ein E-Bike oder sonst was, kann man machen, ist alles nicht böse, der Staat unterstützt uns ja sogar noch dabei. Also da kann man durchaus positive Aspekte setzen. Was ich mir aber noch mehr wünschen würde, ist, dass wir als Christen eigene, spezifisch christliche Lösungsmöglichkeiten anbieten, wo Gott uns Weisheit geben kann, die in der Welt aufgenommen werden, weil sie merken, Christen sind nicht nur Mitläufer, die sich irgendwo einbinden lassen, sondern sie haben ganz neue Impulse zu setzen. Ein Beispiel, was ich da am beeindruckendsten bisher finde von den Sachen, die ich gelesen habe, ist von dem Tony Rinaldo. Ich weiß nicht, ob jemand von dem mal gehört hat. Wenn ihr euch im Ökobereich auskennt, dann kennt ihr ihn sicherlich. Vor wenigen Jahren hat er den alternativen Nobelpreis bekommen, also auch so von Ökoverbänden. Er ist eigentlich ein Missionar aus Australien, ist dann in den, ich glaube, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre nach Afrika gegangen, hat erst bei Wiederaufforstungsprogrammen der UNO mitgearbeitet, die zig Millionen gekostet haben mit künstlicher Bewässerung und was weiß ich, allem Zeug. Und das war dann enttäuschend, weil diese Wiederaufforstungsprojekte fast alle wörtlich im Sand verlaufen sind. Sobald das Geld nicht mehr da war, fielen die Pumpen aus, kein Wasser mehr, alles am Ende. Und in dieser ganzen Frustration, da sagt er dann in seiner Geschichte, da habe er gebetet, dass Gott ihm einen Weg zeigt. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass es eben überall um die Sahara herum gibt es im Boden noch Reste von Wurzeln. Und wenn man jetzt diese Wurzeln mit einer bestimmten Art und Weise beschneidet und bewässert, dann fängt die wieder an zu wachsen. Und dieses System hat er dann ausgeweitet und hat jetzt mehrere riesige Projekte, also Projekte von zig Quadratkilometern, in vielen afrikanischen Ländern durchgeführt. Und dieses Projekt zur Wiederaufforstung in Afrika ist das erfolgreichste, was es je gegeben hat. Viel erfolgreicher als die vielen Millionen, die die UNO investiert hat. Und immer, wenn er irgendwo hinkommt und eine Regierung berät, redet er ganz offen über den christlichen Glauben und sagt ihm, dass Gott ihm da geholfen habe und das hier und so weiter. Also er verknüpft praktische Hilfe mit einer genialen neuen Idee, einer ganz einfachen Idee, die auch jeder einfache Bauer praktizieren kann und die wirklich hilft, die man direkt anwenden kann. Es gibt jetzt einige Länder, in denen er gearbeitet hat, die früher Hungersnöte hatten, die heute Nahrungsmittel exportieren können. Man sagt, das ist wirkliche Veränderung der Leben der Menschen und er versucht dann eben darauf hinzuweisen, diese Veränderung ist nicht nur durch jetzt mehr Wasser, mehr Bäume oder sonst etwas, sondern dafür braucht es Gott und weist auf Gott hin. Ich glaube, jetzt im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr ist von ihm selbst so eine Autobiografie erschienen, ist von seiner Arbeit der letzten Jahrzehnte. Ich finde es eine durchaus beeindruckende Sache und eben spezifisch christlich. Das ist nicht Christen demonstrieren irgendwo mit, lassen sich einbinden für eine Sache, die sich vielleicht später noch als falsch herausstellt, sondern vielleicht neue Ideen. Aber schon, dass Menschen merken, uns liegt an dieser Umwelt, sich Kreativität zeigen lassen oder auch solche Projekte unterstützen. Zu sehen, ja, genau da können Christen auftauchen und auftreten Und deshalb denke ich, nicht fanatisieren lassen, nicht instrumentalisieren lassen, nicht politisieren lassen, wie das leider schon da ist und in der Zukunft kommen wird. Dann wird man dir ein schlechtes Gewissen machen, wenn du nicht bei Fridays for Future mitdemonstrierst. Und da muss man dann deutlich bremsen. Oder eben dann wirst du ein schlechtes Gewissen machen, wenn du nicht das Elektroauto kaufst. Und hier muss man deutlich abwägen in Verantwortung vor Gott und so weiter, was ist jetzt dran und sich nicht irgendwo in eine Ecke hineindrängen zu lassen. Aber darüber nachzudenken, wie wir auch da in solchen Sachen eingreifen können und helfen können, ist, glaube ich, durchaus sinnvoll und geraten. Und das ist nicht Mittelpunkt unserer Aktivität, aber es sollte doch einen Teil unseres Denkens und Handelns oder Kaufentscheidungen und so weiter beeinflussen. Und eben noch besser, wir entwickeln neue Ideen. Oder da gab es mal von World Vision, glaube ich, eine Aktion in Afrika, dass man dann so Kochkisten verschenkt hat. Und dann sagt man, ja, statt dass ihr irgendwo Gas in so einem Dorf mitten in der Wüste habt, ja, dann gibt es so Kochkisten, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, ganz mit Schwarz und allein durch so ein Glas oben drauf und allein von der Sonnenenergie erreichst du die Hitze, die du zum Kochen gebrauchst, was dazu führt, dass du keine Bäume mehr abschneiden musst, um dann irgendwie zu heizen oder zu backen oder so etwas. Das ist doch auch eine geniale Sache. Ganz einfache Lösung, sehr praktikabel, keine große Elektrik, kein Hightech oder sonst etwas, wirkt aber für die Notwendigkeit der Leute hervorragend da vor Ort. Also das heißt, es gibt mehrere durchaus einfache Ideen, die Leuten praktisch helfen, die Ressourcenverbrauch senken, Energieverbrauch senken, die klimatechnisch hervorragend sind und so weiter. Ich könnte jetzt noch ein paar nennen, nur ihr seid ja jetzt keine Investoren für einen Fonds, den ich auflegen will oder so, ne? Sondern ich will ja bloß Beispiele nennen, um deutlich zu machen, man kann durchaus auch als Christ sehr sinnvolle, sehr effektive Sachen machen, die nicht nur am Ende mit politischen Programmen zu tun haben oder mit gesellschaftlichen Manipulationen oder so etwas. Also deshalb ernst nehmen, aber ohne sich da zu stark in irgendeine Ecke drängen zu lassen.
Die Frage ist, wie lange diese Leute leben.
Bitte?
Die Frage ist, wie lange dürfen diese Leute leben?
Welche Leute das machen? Das ist immer eine heikle Sache, weil solche Leute haben natürlich auch immense Feinde, weil auch hier geht es um viel Geld und Macht und Einfluss. Dann hast du zum Beispiel Leute, die Armut sind, die kannst du viel besser manipulieren politisch, für deine Zwecke einbinden. Solchen Leuten mit einer Kochkiste, denen kannst du kein Kochheld mehr verkaufen, denen kannst du kein Gas mehr verkaufen, kein Öl mehr verkaufen. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen blöd, nicht? Also das heißt, große Unternehmen sind an solchen Lösungen nicht interessiert. Große Unternehmen wollen Geld verdienen, auch mit Ökoprodukten, muss man ganz deutlich sagen. Dürfen sie ja auch, ist ja ihre Sache, nur wir müssen das nicht noch unterstützen oder noch finanzieren oder so. Also deshalb, man muss deutlich, das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich glaube, man sollte politisch durchsetzen, dass in Deutschland kleinere Solaranlagen für den Eigenverbrauch genehmigungsfrei kommen, wie das in Österreich schon möglich ist. Hast du in Deutschland eine kleine Solaranlage, die einfach ein bisschen dein Haus zuspeist, du hast heute einen riesen Wust an Zulassungen. Und wodurch kommen die? Die kommen durch die Elektroversorger, weil die wollen gar nicht, dass du eine Solaranlage hast, weil die wollen ihren Strom verkaufen. Und dann sagen sie alle möglichen Risiken, wobei es funktioniert in Österreich ohne große Probleme, ohne große Zulassung. Das heißt, die Sachen sind einfach zertifiziert, die kannst du in die Steckdose stecken und sie laufen auch. Und, aber in Deutschland so nicht möglich. Und wie gesagt, wir sind jetzt vor 3 Jahren umgezogen, in dem Haus, in dem ich vorher gewohnt habe, ein altes Bauernhaus, hatten wir ganze große Südseite auf einer Scheune und da habe ich überall Solaranlage dran gemacht, also auch dann den Strom natürlich verkauft, so wie das ja da war, aber dann kann ich euch sagen, das ist ein großer bürokratischer Aufwand und plötzlich gelte ich als Unternehmer, ich habe immer gedacht, das sei einfach und jetzt musste ich dann alle Vierteljahre da Umsatzsteuer angeben und was weiß ich machen, wo ich mir gedacht habe, also das hätte ich mir jetzt doch nochmal überlegt, nicht? Denn der Gewinn ist minimal gemessen an dem Aufwand. Ich habe jetzt eher gedacht, ich tue was Gutes für die Umwelt. Aber hinterher war das ein ziemlicher bürokratischer Wust mit all möglichen Zulassungen und Zertifizierungen und was weiß ich alles. Also ich glaube, man kann auch, wenn man will, manche Sachen vereinfachen. Auch dadurch würde man viel mehr helfen, dass mehr Leute motiviert wären und so weiter und so weiter. Also das sind jetzt nur mal ein paar Ideen. Also es gibt durchaus sehr praktikable, gute Ideen, die das Thema vom Umwelt förderlich sind, wirklich produktiv förderlich. Ohne, dass wir gleich eine Ideologie rausmachen. Ich habe jetzt mehrfach ja gesagt, das Thema Ökologie wird auch sehr stark momentan ideologisch verwertet. Zum Beispiel könnte ich die Frage stellen, warum hat Baden-Württemberg als erstes deutsches Bundesland einen grünen Ministerpräsidenten? Dabei galt doch Baden-Württemberg immer als erzkonservativ. Ja, und das ist die Antwort, ja einfach durch die Manipulation von Fukushima. Denn der wurde das erste Mal gewählt im Jahr von Fukushima und dann hat die grüne Werbung so drauf gesetzt, oh fürchterlich, Atomkatastrophe, wir müssen das durchsetzen. Und plötzlich war der Mehrheit der konservativen Württemberger dabei, wir brauchen unbedingt einen grünen Ministerpräsidenten. Ja, und seitdem ist er das halt, Ich kann mir auch fragen, macht er das gut oder nicht gut, ist eine ganz andere Sache. Aber da merken wir auch, wie solche Themen instrumentalisiert werden. Obwohl wir natürlich in Deutschland nie einen Tsunami haben, auch kein Atomkraftwerk direkt an der Nordsee steht. Also deshalb, eigentlich ist das für uns nicht relevant. Aber das spielt für sich gar keine Rolle. Rationale Argumente spielen gar keine Rolle. Wir stellen in Deutschland die Atomkraftwerke ab, damit in Fukushima zerstört oder so. Was natürlich eigentlich nicht unbedingt irgendwelchen Sinn macht. Aber da merken wir, das ist dann Instrumentalisierung von Öko-Fragen. Oder ich habe euch auch gesagt, wenn dann irgendwie auf dem Käse draufsteht, rein Öko oder so, heißt das auch nicht unbedingt, dass das Öko ist, sondern da muss man genauer hinschauen. Also zwischenzeitlich kannst du mit Öko reich werden, richtig viel. Du kannst Karriere machen, du kannst Produkte verkaufen. Und das fordert uns als Konsumenten umso mehr auf, genau hinzuschauen. Also jetzt nicht zu sagen, das sei unwichtig, das nicht. Aber genau hinschauen, mache ich hier etwas wirklich Sinnvolles oder nicht?